feiern. Wir sind hier und wollen Gottes Wort hören und einfach uns am Herrn zu freuen. Mein Thema ist, du bist erstaunt. Und wir haben so viele Dinge in unserem Leben, was wir sehen, was wir erleben, so Unglaubliches, Unfassbares, Unbegreifliches. Und über solche Sachen will ich heute Abend sprechen. Gott möge uns segnen. Ich möchte noch beten, lieber Heiland, wir möchten dich einladen in unsere Mitte. Du sagst, wo 2 oder 3 sich versammeln in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und ich freue mich, Herr Jesus, dass du da bist, dass wir dich anrufen dürfen, dass wir mit dir sprechen dürfen, dass wir mit dir kommunizieren dürfen. Und wir erleben in deiner Gegenwart Erstaunliches. Halleluja, Lob und Dank. Amen. Bei Jesus passiert also Unglaubliches. Die ganzen 3 Jahre, da heißt es, die Bücher können es nicht fassen, was alles passiert ist, was alles geschehen ist. Also so vieles passiert bei Jesus in 3 Jahren oder 3,5 Jahren, wo er unten unter den Menschen wirkte. Und am meisten passierte nach der Auferstehung. Denn alles Große, was wir haben im Evangelium über Jesus, insbesondere im Johannesevangelium, das ist nach der Auferstehung gewesen. Jesus erschien ihnen täglich, stell dir mal vor, hinter verschlossenen Türen sogar. Oder das, um Jesus herum ist so viel Wunderzeichen passiert, als die Frauen da zum Grab gehen, um ihn zu salben. Dann sagen die Frauen, wer wird diesen Stein wegwälzen? Und als sie dort sind, ist der Stein weg. Also Unglaubliches, wie ist das passiert, wie ist das möglich? Darüber wollen wir sprechen. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der blickt nicht durch bei Jesus. Ohne den Heiligen Geist werden wir nicht kapieren, was Jesus wirklich wollte, was er tat, was er kann und was er nicht macht. Ich denke nur an diese Emmaus-Brüder. Die reden, obwohl Jesus neben ihnen herläuft, da reden sie von den Dingen, was in Jerusalem passiert ist. Dann fragen sie, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist in den letzten Tagen? Und der Heiland läuft mit ihnen mit. Und dann sagen sie, brannte nicht unser Herz. Und ja, wir waren so ergriffen und so weiter. Und dann ist Jesus wieder weg. Auch wieder verschwunden beim Brotbrechen. Erstaunliches haben sie erlebt. Und wenn du sowas erlebst, dann wirst du gläubig werden. Wenn du immer wieder solche Überraschungen mit dem Herrn Jesus erlebst. Wer gläubig ist, der ist beim Heiland in einem Überraschungsclub. Der erlebt jeden Tag etwas Neues, was Interessantes. Nicht nur jeden Tag, fast jede Stunde. Fast jede Stunde. Aber wer den Heiligen Geist nicht hat, der wird das nicht verstehen. Jesus hat zu Petrus einmal gesagt, als er gefragt wurde, Herr Petrus, was denkst du, wer bin ich? Was bin ich, ein Prophet, bin ich ein Lehrer, bin ich ein Messias, was bist du, was bin ich? Und dann sagt Petrus wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben sie das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Du siehst also, wir brauchen den Geist des Vaters, um die Jesus zu erkennen, um die Erkenntnis zu bekommen, wer ist Jesus? Und dann bist du fasziniert, bist begeistert. Gott hat für seine Kinder etwas vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Das hat er für die vorbereitet, die ihn lieben. Also ich bin in diesem Überraschungsclub drin und ich muss keine Mitgliedsbeiträge zahlen. Das ist alles schon bezahlt. Ja, da ist alles schon erledigt. Gott hat für uns Unglaubliches vorbereitet und der Tisch ist gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Das steht in meiner Bibel im Psalm 23. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch und ich kann schmatzen, ich kann mich genießen, die Segnungen Gottes, ich kann mich darauf freuen. Und jetzt noch das andere, Jesus ist vorausgegangen, um in den Himmel uns eine Wohnung zu bereiten. Und er sagt, ich will wiederkommen und dann will ich euch zu mir nehmen. Ihr habt alles getan, alles vollbracht zu unserer Errettung, was nötig war. Also ich muss gar nichts mehr tun. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er vergibt Menschen die Sünden und die Leute können das nicht erklären, nicht verstehen. Wieso kann er sich diesen Luxus leisten, den Menschen die Sünden zu vergeben? Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Ich komme nachher nur darauf zu sprechen. In Epheser Kapitel 2, Vers 20 lese ich, Gott hat etwas aus uns gemacht, wir sind seine Hände Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen zu guten Werken, um gute Werke zu tun, damit sich erfüllt, was durch den Propheten gesprochen worden ist, was vorausgesagt worden ist. Er hat alles vorausgearbeitet. Also ich muss nichts nacharbeiten, ich muss nur einfach die Sache annehmen und sagen, danke Herr für diese Vergebung der Sünden, danke Herr für die Führung, danke für die Bewahrung, danke für die Segnung, danke für alles. Ich muss nur Dankeschön sagen, es ist alles vorbereitet. Ich muss nicht krampfhaft etwas zustande bringen und wir leisten. Gott hat uns schon die Werke für uns vorbereitet und vorgearbeitet, vorgekocht, so wie eine Hausfrau, wenn Da kocht sie alles vor, macht alles fertig. Wenn die Gäste kommen, ist alles schon vorbereitet. Und so hat der Heiland alles für uns vorbereitet. Wir dürfen kommen und am Tisch sitzen und genießen. Die Segnungen Gottes genießen. Und Jesus tat alles mit einer Absicht. Er hat alles für uns vorbereitet und uns anvertraut und gesagt, da ist alles schon bereit. Du musst dich nur hinsetzen, der Tisch ist gedeckt. Der Wein ist da. Wasser aus Wein hat er verwandelt. Und du kennst ja diese Geschichte. Das war das erste Wunder, öffentliche Wunder, was der Herr Jesus getan hat. Ihnen geht der Wein aus. Und Jesus will nicht, dass dir und mir der Wein ausgeht, die Freude ausgeht, die Begeisterung ausgeht. Das ist alles schon vorbereitet. Wir müssen nur hören, was er sagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf das hören, was die Maria sagt. Was er euch sagt, das tut. Das ist so einfach. Und dann erlebst du Unglaubliches, so wie dieser Bräutigam und der Speisemeister. Ja, sag mal, wo habt ihr diesen Wein gekauft? Wo habt ihr den gekeltert? Ja, die Menschen sind überrascht, weil sie sowas noch nie gesehen haben, noch nie gehört haben, noch nie geschmeckt haben. Aber die Bibel sagt, kommt, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Ja, ich muss nur nacharbeiten, weiß, was es ist, nur nachfolgen. Einfach der Heiland hat uns ein Beispiel gegeben und er sagt, macht, wie ich es gemacht habe. Ihr habt euch die Füße gewaschen, wascht einander die Füße. Ich habe für euch gebetet und euch herausgebetet, betet auch ihr jetzt Leute aus dieser Welt, aus der Sünde, aus der Nacht und Finsternis raus. Und so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. So, du musst nur die Ehren einsammeln, die Schnitter liegen lassen. So wie die Ruth in der Bibel, die hat nicht die Ehren geschnitten und dann gebunden und dann gedroschen. Nein, sie hat die Ehren aufgesammelt, was die Schnitter liegen gelassen haben. Ich muss nur das aufsammeln, was die Welt liegen lässt, was die Menschen liegen lassen und aufsammeln. Am Abend hat dann die Ruth die Schürze voll gehabt oder das Körbchen voll gehabt, was sie gesammelt hat, was die Schnitter liegen gelassen haben. Demzufolge sind wir nicht nur dass wir die guten Werke tun müssen. Nein, die guten Werke sind für uns schon vollbracht, getan. Das ist alles vorbereitet. Ich muss nur nacharbeiten. Nur nachgucken. Ist es alles in Ordnung? Und begutachten. Und so wie der liebe Gott nach der Schöpfung gemacht hat, er hat alles begutachtet. Und es war sehr gut. Ich muss nur einfach so allem, was in meinem Leben passiert, nicht viel unternehmen, nicht viel tun, sondern ich muss nur sagen, es war sehr gut, Herr. Dankeschön. Es war wunderbar. Es war herrlich. So. Staunen, lerne staunen in deinem Leben, wie Gott das alles macht, wie er das alles so fügt, wie das so nacheinander geschieht. Wir müssen allerdings nur in diesem vorbereiteten Weg wandeln. Der Herr Jesus hat alles für uns schon vorbereitet und einfach wahrnehmen. Das war der Herr. Hier erfüllt sich das Wort des Herrn, was er uns gesagt und vorausgesagt hat. Wenn wir wiedergeboren sind, ihr Lieben, und das neue Leben haben, dann sollten wir in diesem neuen Leben leben und dieses neue Leben ausleben, einfach ausleben. Einfach ausleben, was das auch immer ist. Lebe das neue Leben aus und dann bist du begeistert. Das funktioniert. Das funktioniert. Obwohl wir nicht gerettet werden durch gute Werke, aber wir sind geschaffen zu guten Werken. Wir werden nicht errettet durch gute Werke, aber wir sind geschaffen zu den guten Werken gemacht, um Gottes Willen zu tun, Gott zu verherrlichen, dass die Menschen die unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Dazu sind wir da, dass sie sagen, guck mal an, was der macht, wie der sich benimmt, wie der wächst, wie der sich entwickelt, was aus dem geworden ist. Wir wurden gemacht zum Funktionieren, ihr Lieben. Ganz einfaches Beispiel, ein Auto ist gemacht worden zum Fahren, zum Verreisen, in Urlaub zu fahren oder was zu transportieren. Dafür ist ein Auto gemacht worden. Und du bist wiedergeboren, um Gott zu verherrlichen. Ein Telefon wurde gemacht zum Telefonieren. Und nicht nur, dass wir angucken, so als Attrappe und bewundern und bestaunen. Nein, Telefon ist gemacht worden zum Telefonieren. Also dein Leben ist gemacht worden, dass du funktionierst. Ein Radio ist gemacht worden, damit man Nachrichten überbringt. Und wir sind auch gemacht worden, um die Nachricht, das Evangelium weiterzubringen. Das, was der liebe Gott in unserem Leben getan hat, die gute Nachricht zu verbreiten. Wir sind geschaffen, um gute Werke zu tun. Das ist die Botschaft eigentlich von heute Abend. Wir miteinander, wir sind geschaffen und wir sind von Gott zugerüstet, gute Werke zu tun. Einfach, das liegt in uns, in unserem Blut, in unserer Gene, in unserer DNA. Das liegt, Gutes zu tun, wo es nur geht. Und das ist, was Gott in uns angelegt hat. Tue Gutes. Und dann lass die anderen die Werke Gottes sehen und Gott preisen, Gott loben. So wie wir sind für die guten Werke da, in uns ist alles drin. Wir wollen immer das Gute tun. Wir wollen immer das Beste. Wir wollen das Schönste. Wir wollen das Größte. Das liegt in uns drin. Das hat der liebe Gott uns angelegt. Ja, wenn wir gerettet sind, und das ist ganz natürlich, dann habe ich plötzlich so selbstverständlich ein Bedürfnis, ich will was Gutes tun. Ich will anderen genau das erzählen, was der liebe Gott mir geschenkt hat. Die sollen auch teilhaben. Also ich denke nur an meine Bekehrung. Ich hätte am Anfang alle Menschen umarmen können, die Bäume umarmen können, was weiß ich, alles umarmen können und gesagt haben, Gott ist wunderbar, Gott ist gut, Gott ist herrlich. Und einfach Gott loben und preisen. Mir sind meine Sünden vergeben. Das sollen die anderen auch wissen, dass ihnen auch ihre Sünden vergeben werden können. Es liegt in unserer neuen Natur hier, weil wir dafür geschaffen und angelegt sind, für die, ja, wie Adam im Paradies, für die Tiere den Namen zu geben, für die Pflanzen den Namen zu geben. Wir sind da, um alles zu benennen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Nur den Namen geben. Das war sehr gut. Wir haben Richard Wurmbrand bei uns zu Gast gehabt. Und meine Frau hat sich so viel Mühe gemacht zum Kochen und hat wirklich gut gemacht, also wirklich wunderbar gekocht beim Richard Wurmbrand. Und dann war am Tisch dann abgeräumt und fragt meine Frau, war das Essen gut? Dann sagt Richard Wurmbrand, nein, es war nicht gut. Meine Kinder, die sind fast unterm Tisch runtergefallen. Es war nicht gut, es war sehr gut. Das ist, und genau das ist, wir sollen Gott eine gute Note geben. Nicht nur befriedigend, sehr gut. Sehr gut. Was Gott macht, ist alles sehr gut. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Überleg einmal, da muss gar nicht groß staunen und dich wundern, warum, weshalb und wieso. Nein, wir sind berufen zu guten Werken. Und wenn wir das nicht tun, die guten Werke, wenn wir nichts produzieren, nichts zustande bringen, dann sind wir am Ziel vorbeigeschossen. Dann sind wir Versager, dann gehen wir ein, wenn wir nicht das sind, was wir sein sollten. Dann sind wir unglücklich für den Rest unseres Lebens. Es wäre genauso, wie ein Telefon zu haben und keine Anrufe zu machen. Oder ein Radio, was keine Nachrichten oder keine Musik ausstrahlt. Es wäre genauso unproduktiv. Gott hat uns geschaffen, um produktiv zu sein. Mehret euch und füllet die Erde und macht euch die Erde untertan. Das ist unser Auftrag. Fülle die Erde. Wir sollen die Erde mit dem Lob Gottes erfüllen, mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen, nicht nur mit Menschen und großen Zahlen. Nein, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Von jedermann, und jeder darf uns lesen. Also wir haben nichts zu verbergen. Da kann der Big Brother machen, was er will, kann er uns ausspionieren. Also ich habe nichts zu verbergen. Gott ist gut, und das erfahren die Leute, und das erleben diese Leute laufend. Also, wir sollten nicht nur den Namen Christ tragen, sondern Christen wirklich sein. Christus wirklich ausleben. Christus in Kleinformat. Wir werden Jesus nie überholen. Bücher können nicht fassen, was er getan hat. Aber wir können Jesus ein bisschen kopieren, seinem Beispiel folgen, ihm nachmachen, von ihm lernen. Und Jesus sagt, und lernet von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und. Ja, da brauchst du nicht große Paragraphen lernen bei Jesus. Nein, du lernst nur Demut. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig, das ist Jesus. Zum Alexander den Großen, da wurde einmal ein Dissident gefangen, der ist von der Armee abgehauen, wollte fortgehen, und der wurde vor Alexander gestellt, und Alexander war ja Draufgänger, Alexander der Große, und er sagt, wie heißt du? Dann sagt er, Alexander. Der sagt, schäm dich! Du machst meinem Namen keine Ehre. Und wenn du dissidierst und wenn du abhaust und wenn du dich drückst, dann bist du ein Feigling. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du ein Alexander, so wie ich, dass du über die Leichen gehst, ist vollkommen egal, die Welt eroberst, oder bist ein toter Mann. Und genau das Gleiche gilt auch für uns als Christen. Entweder wir sind dem Beispiel Jesu, folgen wir dem Beispiel Jesu, sind bereit, am Kreuz zu sterben, alles zu geben, leidenschaftlich für Gott zu sein, oder wir sind tot. Nur nebenbei. In 1. Korinther Kapitel 12, Vers 27 lese ich, ihr alle seid ein Leib Christi, und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jeder einzelne, jeder Gläubige, jeder Bruder, jede Schwester, auch wenn er klein oder groß ist, gehört zu Jesus, und wir gehören zu einer großen Familie. Ich weiß noch, wie bei mir, ich war der Älteste, und mein Bruder kam, das war nur ein Baby und plärrt noch und so weiter, macht noch in den Windeln, und ich gehe schon aus dem Haus. Aber das war mein Bruder. Und ich muss meine Brüder annehmen, wie sie kommen. Meine Freunde kann ich mir raussuchen. Aber meine Brüder und Schwestern muss ich annehmen, wie sie sind. In aller Liebe. Das haben viele noch nicht kapiert. Ihr seid ein Leib Christi. Und hier lese ich weiter, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 18. Und deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte, so wie der Geist es gibt, auszusprechen. Jeder hat etwas bekommen. Und er sagt nicht, ich habe nichts bekommen. Gott hat jedem Menschen eine Gabe gegeben. Auch wenn es nur da zu sein ist und zu sitzen und einfach, in der Bibel steht es ab und zu mal, die dabei saßen. Ich weiß, auch das gehört als Gabe und Charisma, dass du einfach dabei sitzt und aushältst und über dich ergehen lässt, die Predigt oder was auch immer ist und gefallen lässt und du, ja, die dabei saßen. Die nicht nur da aufgeschrieben haben und kritisiert haben, nein, die saßen dabei, die haben zugehört, diese 5000 Leute damals oder 15.000, was da waren, die dabei saßen, die waren dabei. Was hätte Jesus ohne diesen Leuten gemacht? Was hätte Jesus ohne diesen Leuten gemacht? Jeder hat eine Aufgabe. Und deshalb sei nicht erstaunt und verwundert, dass du sagst, ja, ich kann ja gar nicht viel tun. Doch, du kannst etwas tun, du kannst beten für die Sache, du kannst Leute einladen zum Evangelium, zur Evangelisation, zu der Versammlung. Du kannst also etwas tun für den Herrn. Deshalb, jeder hat eine besondere Aufgabe. Der eine hat 1 Pfund bekommen, der andere 2 Pfund, der andere 3 Pfund oder 3 Talente bekommen. Und der Heilige Geist, jetzt pass auf, was ich sage, erschrick nicht, der Heilige Geist harmonisiert alles, stimmt aufeinander ab. Er stimmt die verschiedenen Saiten auf diesem Instrument und bei einer Gitarre gibt es ganz dünne Saiten und ganz dicke und fette Saiten. Verstehst du? Und Gott benutzt beide, die ganz dünnen und die ganz fetten. Die Basssaiten, die sind genauso wichtig, die geben den Takt an. Oder ja, die Melodie wird gespielt auf diesen dünnen, feinen Saiten. Da piepst es nur, verstehst du? Ja, aber Gott gebraucht alles, die dünnen und die dicken, die kleinen und die großen, die reichen und die armen, die gebildeten und die ungebildeten. Warum? Weil mancher Ungebildete ist vielleicht schlauer als mancher Gebildete, denn aus dem Mund der Unmündigen hat er sich sein Lob zubereitet. Das staunt, was so aus einem Kind, aus einem Narren rauskommt, verstehst du? In aller Liebe, die sagen die Wahrheit, was die anderen sich gar nicht mehr trauen auszusprechen. Gott hat alle Menschen zu einem besonderen Dienst gebraucht. Warum auch immer. Du staunst, wie der Leib Jesu funktioniert. Und es klappt alles. Also ich bin immer erstaunt. Die Gemeinde Jesu funktioniert durch Jesus, durch den Heiligen Geist, durch die Gegenwart Gottes. Da fällt einer aus und dann springt einer andere rein. Ich bin in St. Petersburg, also Leningrad oben, gleich nach der Glasnost und Perestroika und bin in einer Gemeinde und da war ein kleiner Bub, so 10-jähriger Junge, der wollte mir unbedingt ein Lied vorspielen auf Gitarre und ich habe mir nicht dabei gedacht, ein Bub, ein Kind will ein Lied mir vorspielen, dann sagt der Prediger, dieses Lied ist ganz wichtig, weißt du, die KGB hat uns alle abgeholt, wir wurden verhaftet und der Junge, mit Kindern kann man nichts machen, oder bei Kindern darf man sich nicht so groß vergreifen, auch bei den Kommunisten nicht, der nahm seine Gitarre, obwohl er gar nicht richtig spielen konnte, der hat nur geklimpert, aber dann hat er gesungen, ein Siegeslied von Jesus, und wir sind mit Gesang begleitet und abgeführt worden ins Gefängnis, und dieses Lied war dem Jungen so wichtig, er wollte mir vorsingen, er hat es selbst gelernt und einstudiert, ein bisschen besser als damals, aber er hat mit Freude und mit Begeisterung rausgerufen, es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg, in dem Namen Jesu ist es Sieg. Und so sind die Brüder und die Schwestern ins Gefängnis gegangen. Mir sind die Tränen gekommen, als ich das hörte, der kleine Junge, verstehst du, die Erwachsenen werden abgeführt und der kleine Junge springt in die Bresche. Das ist der Leib Jesu. Da funktioniert jeder. Und da werden sogar Kinder gebraucht zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Gottes. Aus dem Mund der Unmündigen hat er sich sein Lob zubereitet. Nicht von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, Theologen und welchen Professoren auch immer. Der Heilige Geist organisiert. Und das sieht aus, als wenn die alle abgesprochen haben. Das sieht so richtig raus, wenn der Heilige Geist eine Sache managt und führt. Das sieht aus, die haben sich alle abgesprochen. Und da staunst du. Also für mich ist es ganz normal, wenn ich ausfalle, macht jemand weiter. Ich predige in Stuttgart auf dem Schlossplatz, auf der Freiversammlung, und da kommt plötzlich einer auf mich zu und sagt, aber Sie haben sich abgesprochen, Sie haben sich verschworen gegen mich. Pastor Kraus in Hamburg, der hat auf der Freiversammlung das und das und das gesagt, und Sie sagen genau das Gleiche. Und Sie haben auf mich abgesehen. Ich habe gesagt, nee, Gottes Wort hat Hände und Füße, und Gottes Wort läuft uns nach. Und verfolgt uns, du kannst dem Wort Gottes nicht weglaufen. Und wir haben uns nicht abgesprochen, aber der Heilige Geist managt das alles. Du siehst, da staunst du. Da staunst du. Das alles macht derselbe Geist. einem anderen gibt er was anderes ein, jemand anders macht was anderes. Gott beruft die einzelnen Menschen so, wie er es haben möchte. Da habe ich Schwester Käthe, auch in Stuttgart, eine Schwester gehabt, die ist jetzt beim Heiland. Und die war verlobt mit einem Türken, aber zu der Ehe kam das nicht damals und so weiter. Irgendwas kam dazwischen, aber sie hat angefangen, die Türken zu lieben und sein Herz für die Türken bekommen, hat versucht, ein bisschen Türkisch zu lernen und verteilt auf der Straße so Traktate für die Türken, aber nicht nur für die Türken. Sie war Pfingstfrau, sie hat den Heiligen Geist gehabt. Und weißt du, wie es der Heilige Geist diese Frau gebraucht hat? Dann steht sie vielleicht vor einem Grieche, du Grieche, und dann fängt sie an, in Griechisch zu sprechen. Oder du Türke, oder du das und das. Verstehst du? Die Gabe des Heiligen Geistes, bei dieser Käthe durfte ich das buchstäblich erleben. Sie hat viele Menschen zum Heiland geführt, denn der Heilige Geist sprach aus ihr raus und hat den Leuten genau das gesagt, was ihr Problem war. Oft, also fast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist, wenn der Geist Gottes einen leitet und übernimmt. Da staunst du nur. Da staunst du. Ich staune über das Wirken Gottes gar nicht mehr groß. Für mich ist es normal. Das ist tägliches Brot. Gott hat uns in seinem Leib gesetzt. Jeder mit einer ganz speziellen Aufgabe. Jeder spielt eine bestimmte Rolle. Wenn der eine ausfällt, springt der andere rein und macht weiter, da wo der andere aufgehört hat. So war bisher auch im Reich Gottes. Da wurden Märtyrer umgebracht, beseitigt, und das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und deshalb versucht der Teufel heute, keine Märtyrer mehr zu machen. Der hat Angst, denn da explodiert das Christentum. Warte mal ab, wenn es Märtyrer mal gibt, da wächst das Christentum. Aber damals war es in der Urgemeinde war das so, da ist einer verbrannt, geköpft, umgebracht worden. Da sind 10 andere aufgestanden und sind weitergegangen. Und das ist, wie der Heilige Geist wirkt. Und deshalb, du musst bereit sein für die Stunde und den Augenblick, wenn Gott dich gebrauchen will, wie auch immer. Gott hat jeden Einzelnen eine Rolle zugedacht, zugeschnitten, und da spielst du es weiter. Und genauso Epheser Kapitel 5, Vers 23. Wie im physischen Körper der Kopf, das Gehirn, verantwortlich ist für die Befehle zu den anderen Gliedern, so sind auch die anderen Glieder verantwortlich, dass sie funktionieren. Auch der geistliche Körper ist abhängig von Jesus. Herr, was würdest du tun? Was soll ich jetzt machen? Und dieser Bub nimmt seine Gitarre und singt, es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg. Und er macht weiter. Und das hat mir der Bruder gesagt, also auch der Vater von dem Kind war dabei und hat gesagt, das hat uns Kraft gegeben. Gott hat uns nicht vergessen. Wir sind nicht in Trauer ins Gefängnis gegangen, sondern in Freude und Begeisterung. Und das haben sie nicht verstanden. Das haben die Leute, die Kommunisten haben das nicht verstanden. Wie kann man so singen und glücklich sein? Der Vater wird abgeführt und man singt, es ist Sieg, es ist Sieg, es ist Sieg in Jesus Christus. Nicht wir entscheiden über die guten Werke, über die Rolle, die wir im Leib übernehmen. Der Vater, der Schöpfer, der allmächtige Gott, der Heilige Geist entscheidet, wie und was unsere Aufgabe ist, was unser Part ist, was unsere Funktion ist im Leib Jesu Christi. Das hat Gott bereits entschieden und für uns vorbereitet. Er hat den kleinen Finger vorbereitet und den Daumen vorbereitet. Weißt du, du glaubst gar nicht, wie wichtig der Daumen ist. Einer meiner Freunde, wir haben Bombe mal als Buben gebaut, oder wollten als Bombe bauen, und das hat zu früh gezündet, und meinem Freund wurde ein Daumen abgerissen, und wie wichtig der Daumen ist. Ohne den Daumen kannst du vieles gar nicht in deinem Leben machen. So, jedes Kind Gottes ist so wichtig. Auch wenn er so ein dicker Finger ist, verstehst du, dieser Daumen, wozu ist er wichtig? Ohne den Daumen könntest du so vieles gar nicht greifen, Bruder, Schwester. Jeder Einzelne ist so wichtig, Gott hat alles vorbereitet. Unsere Aufgabe ist nur, in den guten Werken zu wandeln, sie wahrzunehmen und Gott die Ehre zu geben und sagen, danke Vater, du hast wunderbar mich gemacht. Bisschen komisch, aber was soll das, verstehst du? Stör dich nicht, wenn irgendetwas Komisches an dir ist oder an jemand anders, dein Bruder, deine Schwester. Gott hat die Komischen ganz besonders gemacht, denn ohne den Komischen wäre die Sache gar nicht interessant. Ja, denk drüber. Den Kaspar hat er gemacht, verstehst du? Oder den Clown. Und diese machen das ganze Bild bunt in aller Liebe. So funktionieren wir, wenn wir von Gott geschaffen sind und jeder seinen Platz findet. Jeder findet seinen Platz, um zu funktionieren. Es ist so wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Im Leib Jesu Christi, jeder seinen Platz. Und ich bin euch auch hier der Gemeinde so dankbar, dass es auch funktioniert. Da greift eins ins andere. Wenn der eine ausfällt, springt der andere rein. Hingo, ist es nicht so gewesen? Verstehst du? Verstehst? Unser Bruder wurde einen Monat lahmgelegt, verstehst du? Und dann springt er ein. Vorher noch das alles gar nicht gemacht und plötzlich kann man das machen, verstehst du? Es funktioniert. Dank der Liebe Gottes, dank der Gnade Gottes, dass Gott uns gebraucht, auch wenn es in aller Schwachheit ist. Es wird in Schwachheit gesät und es steht in Kraft auf, ihr Lieben. Das ist so wichtig, dass wir das einfach Gott alles anheimstellen, nicht denken, ich muss alles können. Das wird plötzlich gegeben. In dem Moment, wenn es nötig ist, wird alles gegeben und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Ich staune, oder eigentlich staune nicht mehr. Verstehst du, ich habe aufgehört zu staunen, aber ich predige jetzt nur, da bist du erstaunt, da bist du baff, dass es sowas gibt. Wenn wir das ignorieren, diese Zusammenarbeit und so weiter und nur nach dem Äußeren entscheiden, ja, da muss ich zuerst mal auf die Bibel schauen, da muss ich zuerst studieren, da muss ich zuerst das und das. Ja, nein, fang an, da zu dienen, wo du stehst, an dieser Ecke, an diesem Platz, und da stehe so wie einst ein Soldat irgendwo in Stalingrad und so weiter, stand an dem Platz, wo er war, ein einsamer Soldat, der hat seinen Platz ausgefüllt. Du musst entschieden sein und an dieser Vision, an dieser Mission teilhaben. Wir arbeiten für einen großen Herrn, für einen großen König, für die Majestät des Universums. Wir arbeiten für Gott, ich arbeite nicht für den einen. Und in die ganze Natur, die ganzen Viren, die ganzen alles, jede Zelle ist aufeinander eingespielt und eingerichtet. Die greifen ineinander. Die einen verteidigen, die anderen bekämpfen das und die anderen lassen es laufen und bringen es weiter. Und so, wir haben eine Funktion für alle möglichen Dienste und wir dürfen nicht zu schade sein für diese oder jene Arbeit. Viele haben ihren Platz im Reich Gottes noch nicht gefunden, obwohl wir dafür geschaffen sind. Finde deinen Platz. Wir sind noch nicht vielleicht in dieser Position. Wir haben diese Rolle noch nicht übernommen. Wir sind vielleicht auch noch gar nicht so reif. Verstehst du, man muss auch reif sein für die bestimmten Aufgaben, die Gott einem zugedacht hat. Aber wir sollen anfangen, in kleinen Dingen, in kleinen Stücken. Einfach sich nicht scheuen, sich nicht schämen, in Schwachheit Gott zu dienen. Die Apostel waren auch nicht groß ausgebildet, aber der Herr hat sie ausgeschickt und sie sind gegangen. Und wir haben alle eine Sendung vom Herrn. Der Heilige Geist möchte uns übernehmen und wir sollen nicht fremd gelebt werden, sondern wir sollen vom Herrn gelebt werden, Geschwister. So viele Menschen werden fremd gelebt. Von wem auch immer. Manche von der Gemeinde, von Geschwistern und so weiter, die sagen, ja, das könntest du machen, das liegt dir. Aber das musst du selber wissen, ob es dir liegt oder dir nicht liegt. Das muss der Heilige Geist in dein Herz schreiben, dieses Monogramm. Das ist dein Platz. Aber so viele werden nur gedrängelt und geschubst. Das könntest du, hast ja studiert, du hast vielleicht das und das gelernt. Aber das liegt dir nicht. Man hat dich gezwungen, zu dem und zu jenem das zu tun. So, wir sollen die Rolle spielen, die das Haupt für uns gedacht hat. Und der Körper Jesu leidet immer irgendwo. Und das ist auch, was ich sagen wollte. Da staunst du, der Leib Jesu Christi leidet irgendwo. Wenn nicht hier bei uns, dann in Russland. Wenn nicht in Russland, dann bei uns. Der Leib Jesu blutet immer. Also der Leib Jesu ist ein leidender Korpus, ein leidender Körper. So. Und deshalb sei nicht entmutigt, wenn du hier jetzt mal leidest. Nächstes Mal leiden andere für dich und singen ein Lied für dich, wenn du dann ins Gefängnis gehst. Geschwister, es bleibt noch so viel Land übrig einzunehmen, so wie bei den Israeliten. Da bist du noch erstaunt, da ist noch so viel Land einzunehmen, so viele Möglichkeiten, was du tun könntest. Überleg, mach die Augen auf. Wir haben zeitlang an unserer großen Kirche ein Plakat aufgehängt, wenn die Leute nach draußen gingen, und wenn du jetzt hier durch diese Tür gehst, betrittst du das größte Missionsfeld der Welt. Verstehst du, Deutschland, ein Missionsfeld. Da wollen Leute nach Afrika gehen, die wollen nach Asien irgendwo gehen, auf irgendeine einsame Insel und so weiter. Nein, hier in Berlin, wir haben 180 Nationen mit mehr als 5000 Einwohnern. 180 Nationen, das ist eine riesige Menge. Da musst du nicht die Sprache lernen, die kommen extra. Der liebe Gott bringt die Flüchtlinge extra zu uns, damit wir sie missionieren. Aus allen möglichen Herren Länder. Und hier sind die Leute da. Die Apostel damals am Pfingsten, die haben nicht die ganze Welt evangelisiert, aber sie haben die ganze Welt erreicht damals. Da waren Menschen aus 17 verschiedenen Nationen in Jerusalem an diesem Festtag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Tu etwas, übernimm deine Rolle. Es ist noch so viel Land einzunehmen. Du bist für die guten Werke geschaffen. Spiel diese Rolle. Fang an, deine Rolle zu spielen als Kind Gottes. entdecke deine Gaben. Was hat der liebe Gott dir gegeben? Was ist dir gegeben und anvertraut worden? Vielleicht kannst du gut zuhören. Hör zu. Sei ein guter Seelsorger, ein Zuhörer. Das tut genauso wie bei die Freunde Hiobs, die saßen eine ganze Woche, 7 Tage, haben sie kein Wort gesprochen. Die haben zugehört und zugeschaut und jemand begleitet. Vielleicht kannst du jemanden begleiten, ältere Menschen, kranke Menschen, jemanden dienen. Das ist eine Möglichkeit. Da musst du nicht irgendwo ins ferne Länder gehen. Die Arbeit ist vor der Tür. Deine Heimat ist dort in der Höhe, aber die Arbeit ist hier in der Nähe. Fang an zu dienen. Tu was, wozu Gott dich in den Leib Jesu gesetzt hat. Vielleicht kannst du ja irgendwelche andere Kleinigkeiten tun. Weißt du, da müssen wir nicht große Dinge tun. Der liebe Gott will keine großen, gewaltigen Dinge tun. Er will Kleinigkeiten, dass wir mit Kleinigkeiten ihm dienen. In Kleinigkeiten. Das Geringe, das hat er sich erwählt. Und die guten Werke bestehen aus Kleinigkeiten, die er voraus vorbereitet hat, dass du damit darin wandelst. Oder wie verbringst du deine Zeit? Denk darüber nach. Wie verbringst du deine liebe Zeit? Schlägst du sie tot? Oder nützt du die Zeit, dass du jemanden anrufst, mit jemandem sprichst, nach jemandem fragst, wie geht es ihnen? So viele Leute sind einsam. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sind so einsam. Die vereinsamen, alte Menschen, die vereinsamen. Was glaubst du, so abgeschoben werden da irgendwo im Pflegeheim oder im Krankenhaus und so weiter. Da ist niemand da. Und da muss man große Dinge tun. Vielleicht jemand Sterbendes begleiten. Einfach die Hand nehmen und streicheln. Das ist viel mehr wert als eine Missionsreise nach Indien. Einfach jemandem dienen, gering dienen, die Hand halten und einfach dabei sein. Auch wenn du ein fremder Mensch bist. Du kannst so schnell ja ein Freund werden, wenn du jemanden sich annimmst. Versuch mal, Sterbende zu begleiten. Frag doch nicht viel. Darf ich das? Kann ich das? Erlaubt mir der Gesundheitsminister, der ist ja sowieso jetzt in der Quarantäne, dann soll er sich gut dort erholen, in dieser Villa in Seelendorf. Verstehst du? Aber frag den Herrn, was soll ich tun? Soll ich die Oma besuchen? Die alte Frau da in meiner Nachbarschaft, die wohnt auf der anderen Seite vom Flur. Hier in Berlin, in diese großen Seelensilos, was wir hier haben, die ganzen Massenwohnungen, wo die Menschen wohnen, da vereinsamen die Menschen. Da sind die Menschen im Dorf viel intimer, viel persönlicher. Aber hier über die Flur auf der anderen Seite weiß man gar nicht, wer da wohnt. Was ist das für ein Mensch? Wir sollen auch mal nach unserem Nachbarn fragen. Wer ist mein Nächster? Philosophie da nicht so viel über Religion und Gott und Glauben. Sei natürlich, wer ist mein Nächster um die Ecke hier? Vielleicht hast du mal was gekocht und es ist ein bisschen zu viel geworden. Frag, darf ich ihnen was bringen? Verstehst du? In aller Liebe. Und da wird Freundschaft entstehen. Nachbarshilfe. Und wir brauchen solche Nachbarfreunde, dass wir Nachbarschaftshilfe haben. Ja, das ist Not. Und ja, eine Not in unserer Welt. Dass wir haben keine Nachbarn, ich habe keine Menschen. Vielleicht jemand, dass du fragst, soll ich dir die Wäsche waschen? Verstehst du, eine alte Frau, die keine Waschmaschine hat? Soll ich die Wäsche waschen? Das wäre auch eine Aufgabe. Aber bitte, Bruder, mach du das. Ich bin berufen zum Predigen, zum Beten, zum Singen, zum Loben. Nein, du bist berufen zum Arbeiten. Du bist berufen zum Arbeiten. Und frag doch deine Nachbarin oder den Nachbar vielleicht am Ende der Straße. Vielleicht hast du schon oft gesehen, dass er mit dem Rollator geht. Kann ich für dich einkaufen? Kann ich das machen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wir sollten diese Möglichkeiten nutzen. Das ist Gottesdienst. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Verstehst du, was in der Bibel heißt? In der Bibel heißt, was vernünftiger Gottesdienst ist. Nicht singen und nicht beten und nicht Halleluja schreien. Der vernünftige Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Und begebet eure Glieder als ein lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Oder vielleicht eine Mutter, die ein Kind erzieht und jetzt in dieser Corona-Zeit, ja, du bist zu Hause, aber du sagst vielleicht, kann ich auf dein Baby aufpassen oder auf dein Kind aufpassen, wenn es zu Hause ist, oder die Hausaufgaben machen mit deinem Kind, damit du arbeiten kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, um Freundschaften zu knüpfen. Die Bibel sagt uns, macht euch Freunde durch den ungerechten Mammon. Und das Geld ist ungerecht, ist dreckig und schmutzig in aller Liebe. Aber da klebt so viel Blut an diesem Geld. Aber du kannst mit ein paar Rappen oder ein paar Euros, kannst du einiges leisten. Da gibt es jemanden, ja, 10 D-Mark, 10 Euro. Also, du hilfst jemandem, mach jemandem Freunde. Oder Du hast so viele Flaschen abzugeben. Ich will dir nur praktisch sein hier heute Abend. Ein paar Flaschen abzugeben, dann gib die Flaschen ab und gib dieses Ticket dann einer Frau, die auch Flaschen abgibt und die Flaschen absammelt. Ja, oder jemand kann es nicht bezahlen. Die Tage ist mir gewesen, da steht eine Frau an der Kasse und die muss ihren Käse zurückgeben, was sie für Abendessen bestellt hat, und da fehlen nur ein paar Cent. Verstehst? Dann habe ich gesagt, machen Sie sich keine Sorge, ich bezahle für Sie. Verstehst? Das ist Gottesdienst. Die Witwen und Waisen sind in ihrer Trübsal zu besuchen. Und die arme Frau hat fast geheult, weil sie den Käse zurückgeben musste. Oder hätte zurückgeben müssen. Weil sie denkt nicht mehr. Sie hat das ganze Kleingeld zusammengekratzt, was sie hatte. Und wir können vielleicht helfen. Welcher Art auch immer. Tu etwas, wozu Gott dir berufen hat, was jetzt der Fall ist. Während wir nicht arbeiten, liebe Geschwister, dann fangen wir an zu rosten, werden wir unfruchtbar. Wer rastet, der rostet. Mein Vater hat immer gesagt, ein Pflug, was nicht pflügt, wird rostig. Aber sobald der Pflug im Acker, im Boden ist und arbeitet, wird er glänzend silber, versilbert. Fang an zu pflügen. Die Bibel sagt, pflüget ein neues. Ja, du bist vielleicht erstaunt, was ich sage. Da hast du vielleicht gedacht, dass jetzt ein Wunder passiert. Nein, Wunder passieren, wenn du anfängst, Kleinigkeiten zu tun. Füll die Krüge mit Wasser, hat der Herr Jesus gesagt damals in Kana. Wenn du, Bruder oder Schwester, nicht das tust, wozu Gott dich geschaffen hat, dann machst du für die, ja, da verhungert der Leib Jesu, da verkommt der Leib Jesu. Diene mit dem, was du hast, sonst fangst du an zu rosten. Sonst verkalkst du, und so viele Menschen verkalken und wundern sich, warum in ihrem Alter sie nichts mehr zustande bringen, weil sie in der Jugendzeit verpasst haben, den Anschluss. Sie haben nicht weitergedacht, sie haben nur für sich selber gelebt, nur an sich selber gedacht, waren Egoisten, und gerade Egoisten verkalken in aller Liebe. Studier mal deine Nachbarn und deine Leute, wie waren sie früher und wie sind sie jetzt? Die kennst du, die kannst du genauso beobachten. Du bist einzigartig in dem Leib Jesu, wie jedes Glied an deinem Körper. Du bist einzigartig, absolut notwendig. Man braucht dich, auch den Daumen, den dicken, fetten Daumen. Ja, der schüttelt die Pflaumen, der macht es, dieser Daumen. Weshalb, ja, bist du hier und finde heraus, wozu hat Gott mich vorbereitet, was habe ich schon gelernt. Die Kinder sind aus dem Haus vielleicht bei dir und ja, ihr habt Zeit. So viel Zeit, und jetzt sowieso in der Corona-Zeit habe ich noch mehr Zeit. Was kann ich hier tun? Wo kann ich Liebe üben? Liebe ist das Größte. In der Bibel wird nicht nach der Wahrheit gefragt, groß, oder Gerechtigkeit oder Heiligkeit. Da wird nach Liebe gefragt. Petrus, hast du mich lieb? Und wir sollen Jesus lieben. Und was sagt Jesus in Matthäus 25? Er sagt, was ihr einem der geringsten meiner Brüder und Schwestern natürlich auch getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, wo warst du, Herr? Nackt, bloß und so weiter. Ja, was ihr einem der Geringsten getan habt. Vielleicht hast du so viele Kleider zu Hause und weißt nicht, wohin mit dem Zeug. Bevor du da irgendwo einen Container gibst, versuch rauszufinden, vielleicht kannst du irgendjemand schenken. Ich weiß, die Leute sind heute stolz, die wollen sich nicht schenken lassen, aber werde einmal ein Schenker. Ein Schenker, der einfach was schenkt, anderen Leuten was schenkt. Du hast zu viele Schuhe zu Hause, weiß gar nicht sowieso, ob du sie kannst, aber könntest vielleicht irgendjemand schenken, einen Winterstiefel jetzt oder Wintermantel. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt, steht in meiner Bibel. Ich könnte den Armen helfen, wenn ihr wollt. Willst du das überhaupt? Und viele Leute wollen es nicht, aber überwinde den Stolz der Menschen, brich das Eis. Wir sind dazu da, um das Eis bei den Leuten zu brechen, weil die Leute nun nie was gewöhnt sind, etwas, dass man ihnen was schenkt, nur noch was du verdienst, aber die Gnade Gottes ist umsonst, und fang an, was zu tun. Deshalb, wenn du noch nicht herausgefunden hast, was Gott will, versuch herauszufinden, lieber Gott, zeig mir, und dann betest du, und vielleicht sagt dir lieber Gott, du, da brennt immer bei denen die ganze Nacht das Licht, da muss irgendwas, jemand Einsames sein, jemand, wo Angst hat, vielleicht gehe ich mal vorbei, und ich klingle dort im ersten Stock, und frag, brauchen Sie was? Fehlt Ihnen was? Kann ich was für Sie tun? Meine Schwiegerleute, ich hätte meine Frau nie kennengelernt, wenn nicht ein Bruder damals in Geislingen, wenn er nicht gebetet hätte, lieber Gott, gebrauche du mich. Er hat sich schon ausgezogen, war schon in Pyjama, hat sich ausgezogen und betet, lieber Gott, gebrauche mich. Und dann sagt der lieber Gott zu ihm, geh am Ende der Straße, da wo Licht brennt, da klingel mal und da frag mal, ob du was tun kannst. Und dann hat er gebetet, sich angezogen und ist losmarschiert und dann ja, hat er geklingelt. Das waren meine Schwiegerleute damals, die waren enttäuscht, frustriert von Kirche und Gemeinden. Und die Gemeinde hat sie rausgeschmissen als untreuen Knechter, weil sie nicht die Mutter nicht genug Wachtum gestanden ist und für Jehovas Zeugen Reklame gemacht hat. Man hat sie als untreu rausgeschmissen und die haben gesagt, Gott, guck mal, wir wollten dir dienen, aber die Leute wollen nicht, dass wir dienen. Und so weiter. Und dann beten sie, und sie haben miteinander vor offenen Bibel saßen sie da, Gott, wenn du uns lieb hast, sprich uns. Und dann kommt sogar einer vorbei, der Pastor sogar war. Verstehst du, der Gott gedient hat, gepredigt, so Laienprediger, und sagt, was kann ich für sie tun? Und dann haben sie gebetet, und er hat diese Leute in die Gemeinde geführt, die ganze Familie damals, und die ganze Familie ist gerettet worden, durch die Liebe eines Menschen, der einfach sich bewegen ließ, der sein Hintern bewegen ließ, ja, der nicht nur auf dem Stuhl gesessen ist und gesungen und gebetet hat, nein, der hat auch getan. Geschwister, wir sollen nicht nur Hörer und nicht nur Denker über die Bibel werden, wir sollen auch Täter der Bibel werden. Das ist so wichtig, bildet die Täter und zählen tut die Tat, nicht was du singst und was du predigst und was du schreibst und was sonst was, sondern was hast du getan? Maria Magdalena, als sie Jesu Füße salbte, sie tat, was sie konnte. Du musst nicht mehr tun, als was du kannst. Und das Übrige macht dann der Heiland. Sie tat, was sie konnte. Deshalb ist es so wichtig, find heraus, was deine Antwort ist für dein Leben. Es ist nicht nötig, dass du auf dem Sofa sitzt und so weiter und dann dort den Herrn suchst. Nein, verlass dein Sofa und geh auf die Straße, geh auf den Marktplatz, wo auch immer. Es ist Zeit, den Menschen zu sagen, dass ja, der Herr ist da, der Herr liebt die Menschen und der Herr möchte was für euch tun. Einfach für die Leute beten. Vielleicht kannst du nicht viel machen, aber du kannst, ja, wie wir mal eine Aktion in Stuttgart mal hatten, da haben wir ein Telefonbuch genommen, jeder eine Seite gekriegt aus dem Telefonbuch und man hat die Leute angerufen. Wir haben zuerst gebetet und wir haben auch ehrlich gesagt, wir machen eine Aktion, wir sind Christen, junge Christen damals, und wir machen hier eine Aktion und wir haben gerade ihre Nummer gewählt, im Gebet empfangen, haben sie ein Problem, können wir für etwas beten? Und so sind einige Leute in unserer Gemeinde gekommen, weil jemand für jemand gebetet hat und da kam ein Tankstellenbesitzer zu uns in den Gottesdienst und da sagt, für mich wurde gebetet und mein Geschäft ist gesegnet worden. Ja, wenn wir beten, passieren Wunder, Geschwister und Freunde, und da staunen wir. Da staunen wir. Wie ist das möglich? Andere Leute haben andere Wunder erlebt. Also wir haben nur noch Wunder erlebt, gerade durch diese Gebete aus dem Telefonbuch oder durch das Telefonbuch. Es war verboten, aber du musst dich nicht alles verbieten lassen. Lass dich nicht erwischen. Das nur nebenbei, verstehst du? Sei klug und ohne falsch. Du sagst, wir haben gebetet und wir haben gerade ihre Nummer von Gott geschenkt bekommen. Und da hören schon die Leute auf. Was ist da los? Fang an, dein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Tue die guten Werke. Du bist zum Glauben gekommen, weil jemand für dich gebetet hat. Wenn man für dich nicht gebetet hätte, wärst du heute nicht da. Irgendjemand war mit dir schwanger im Geiste, hat gebetet und durchgerungen, bis du soweit warst, dass du Kind Gottes geworden bist, dich auf diese Welt gebracht, im Namen Jesu. Und jetzt sorge für andere. Das, was dir widerfahren ist, gib dieses Erbarmen und diese Gnade Gottes weiter an andere Menschen, wo auch immer. Für guten Werken bist du bereit, zubereitet vom Herrn. Tu, was der sagt, was er dir zeigt. Versuch nicht im Fleisch zu handeln, weil der Pastor so das und so gesagt hat oder weil andere das machen. Finde deinen eigenen Weg. Das ist so wichtig. Jeder hat seinen eigenen Weg zu gehen. Jeder ist individuell. Kopiere nicht jemand anders. Und stell dich nur Gott zur Verfügung. Herr, hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Du musst nur ihm nachwandeln. Herr, was ist für mich vorbereitet? Was hast du gedacht? Was soll ich tun? In London, wir haben ein kleines Buch mal hier gehabt, auch auf dem Büchertisch. In London gab es einen kleinen Jungen, der war gelähmt im Rollstuhl im 4., 5. Stock, wo er wohnte damals. Und er hat gebetet, lieber Heiland, ich möchte für dich gebraucht werden. Kannst du mich irgendwo benutzen? Kannst du mich irgendwie gebrauchen? Und dann hat er so Fliegerchen gebaut, Papierflieger gebaut und mal rausgeschmissen. Und Leute haben alle geguckt, wenn da von oben was kommt, gucken alle Leute hin, weil sie neugierig sind. Und dann hat er sich angewöhnt, jeden Tag auf so Papierflieger einen Bibelspruch zu schreiben oder was Gott ihm gesagt hat, was ihm groß geworden ist. Und da war er schon, zuletzt war sogar eine Fliegergemeinde da. Die haben schon gewartet, bis der Tom hieß er. Tom der Zettelschneider, so hieß das Buch hier, was der Tom da vom Fenster rausschmeißt. Verstehst du? Guck mal, was kannst du sogar als dieser Zettelschneider ein Segen sein? Und wie vielen Menschen war dieser Junge ein Segen? Die Ewigkeit wird zeigen. Du musst nicht alles sofort sehen, also, dass es präsentiert wird. Guck mal, das bin ich durch den zum Glauben gekommen, durch den zum Glauben gekommen. Nein, der eine sät, der andere behagt, der andere bejätet, der andere begießt und der andere bewacht. So, jeder hat was zu tun und jeder hat einen Beitrag geleistet an der ganzen Geschichte. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst und so weiter, dann wird was passieren. Und wenn du das nicht tust, wird nichts passieren. Das kann ich dir schriftlich geben. In diesem Fall bist du wie ein Körperteil, der nicht funktioniert, der amputiert werden sollte und durch etwas Neues ersetzt werden, vielleicht durch die Technik. Da stehst du eine Eisenhand oder was auch immer. Dann bist du ein krankes Teil am Leib Jesu Christi. Gott wünscht sich Früchte, die ihn verherrlichen. Gott wünscht sich Früchte. Er sehnt sich danach, dass die Christen fruchtbar werden. In Johannes Kapitel 5, 15, Vers 5 und 8, da heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid meine Reben. Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, so trägt er viel Frucht und mein Vater wird verherrlicht. Halleluja. Wenn du das tust, was Jesus getan hätte, was würde Jesus tun? Frag doch mal dich selber mal. Geh mal ins Gebet und frag dich, was würde Jesus tun? Und wenn ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist, wird mein Vater verherrlicht. Und wir sind zur Verherrlichung Gottes da, nicht zur Unterhaltung oder Selbstbeweihräucherung. Wir sind zur Verherrlichung des Vaters. Heute haben wir Unglaubliches gesehen. Das ist eine Geschichte, auf die möchte ich jetzt ganz schnell noch zurückkommen. In Lukas Kapitel 5, Vers 26. Heute haben wir Unglaubliches gesehen. Was haben Sie da gesehen? Ich sag dir was. Da wurden vier Menschen gesehen, die einen Lahmen getragen haben zu Jesus und Dach abgedeckt haben und diesen Mann zu den Füßen Jesu runtergelassen haben. Die Geschichte könnt ihr Lukas Kapitel 5, Vers 26 nachlesen. Und heute haben wir Unglaubliches gesehen. Die Menschen werden begeistert sein, wenn sie Unglaubliches sehen, dass vier Männer einen Lahmen tragen, das Dach abdecken und diesen Lahmen zu den Füßen Jesu bringen. Unglaubliches. Was da noch passiert ist, ist eine Geschichte für sich selbst. Dann sagt Jesus zu diesem Lahmen, diesem Gelähmten, deine Schuld ist vergeben. Und dann kommen diese Pharisäer plötzlich, weißt du, die Kritiker, die Nörgler, ja, wer kann Sünden vergeben als nur der liebe Gott? Das ist so. Das sind gleich diese religiösen Fanatiker, die sind gleich da und versuchen, das alles runterzureden. Und dann sagt Jesus, was ist größer? Dem zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was ist das größer? Ja, Sünden vergeben passiert im unsichtbaren Bereich. Das sieht man nicht. Nur Gott kann Sünden vergeben und so weiter. Aber Jesus nimmt diesen Anspruch, und den Menschen zuerst mal die Sündenvergebung zu predigen und zu bringen. Und dann sagt er, wenn dir deine Sünden vergeben sind, dann kannst du nach Hause gehen, dann bist du wieder hergestellt, dann ist bei dir alles in Ordnung. Die Sündenvergebung ist unkontrollierbar, das kann jeder sagen, die sind deine Sünden vergeben. Aber zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, das kann nicht jeder sagen, das kann nur Jesus sagen. Und so heilt er hier den Gelähmten. Und Sündenvergebung ist das Große gewesen und die Heilung war etwas Kleineres. Aber die Leute sagen, sowas haben wir noch nie gesehen hier in Israel. Heilung bestätigt das größere Wunder, dass das Wunder geschehen ist. Und deshalb möchte ich ganz kurz auch auf eine Sache eingehen. Du bist erstaunt und du wirst erstaunt sein. Und dann wirst du normal werden am Schluss. Wenn deine Sünden vergeben sind, wenn deine Vergangenheit aufgearbeitet ist, wenn du Frieden mit Gott hast, wenn du ja in Harmonie mit Gott bist, dann wirst du gesund werden. Pass auf, was ich dir sage, ist nicht übertrieben. Es ist was ganz Natürliches, was ganz Normales. Deine Heilung ist keine Sensation. Selbst wenn irgendwas Gewaltiges wäre, verstehst du? Sündenvergebung ist A und O. Erlebe die Sündenvergebung. Entdecke den Segen der Vergebung. Der Segen der Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, auch wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, und das ist eine Tat. Fang an zu vergeben. Nimm an die Vergebung, was Gott dir zuspricht. Und du wirst merken, wie du plötzlich wiederhergestellt wirst, wie du normal wirst. Der Nutzen der Vergebung ist was Großartiges, dass die Brücke wieder gebaut wird zwischen Vater und Mutter, zwischen der Familie. Wenn das stattfindet, in der Deutschen, das war eine Geschichte, das hat mich sehr tief bewegt. Da war ein Mann, der hat seinen Vater gesucht, aus welchem Grund auch immer, war ein lebendiges Kind anscheinend, und sucht seinen Vater und findet raus, dass sein Vater in Israel ist und im Rollstuhl sitzt. Das hat er ausfindig gemacht und ist der Sache nachgegangen und ist erstmal so reingeschlichen auf so, ja, neugierige Art und einfach nicht durch die Tür ins Zimmer gleich gefallen. Nein, er sprach an, wer sind Sie und was machen Sie? Und dann sagt er, sind Sie nicht mein Vater? Können Sie nicht mein Vater sein? Haben Sie da und da meine Mutter mal kennengelernt und mit ihr was zusammen gehabt? Und dann erzählt der Mann, ja, das war eine Zeit, das sind schon so und so viele Jahre, dann müsstest du so und so viele Jahre alt sein. Dann sagt er, ja, ich bin ein Produkt von Ihnen und von dir. Und dann nehmen sich die zwei Männer, der eine im Rollstuhl und der Sohn, der ledige Sohn, nimmt den Vater in den Arm und sagt, Papa, ich hab dich lieb, ich wollte dich nur einmal drücken. Und hat er den Papa gedrückt, und weißt du, was passiert ist? Der Papa ist aus dem Rollstuhl aufgestanden und war geheilt. Wenn Vergebung stattfindet, findet auch Heilung statt. Wenn Vergebung stattfindet, findet auch Heilung statt. Vielleicht musst du hier zuerst noch mal ein bisschen was aufarbeiten, bevor es bei dir weitergeht. Wer nicht vergibt, verbaut sich seine eigene Zukunft. Der hat so viel Negatives erlebt, vielleicht als Kind in der Jugend oder wo auch immer, so viel Gewalt, so viel Missbrauch. Vergib diesen Leuten, die dich missbraucht haben. Vergib diesen Leuten. Verstehst du? Geh nicht gleich zum Gericht und sag, ich fordere 50.000 Euro Rente oder Entschädigung. Das machen die Leute bei den Katholiken im Sportverein oder in der evangelischen Kirche, wo sie da missbraucht worden sind. Ja, das passiert. Aber geh mal zu diesen Leuten hin und versöhne dich. Versöhne dich, so wie Gott Versöhnung für dich gemacht hat. Versöhne dich. Ich weiß, viele Leute hören diese Predigten und sollten auch sich versöhnen untereinander. Was glaubst du, was da passiert? Eine Erweckung wird ausbrechen, wenn anfangen Leute sich zu versöhnen. Nicht zu sagen, ja, der ist schuld. Der soll zu mir zuerst kommen und vergeben. Alice Stegen, ein guter Freund von mir aus Südafrika, Pastor unter den Zulus, wo er war. Und ja, der war ein guter Pastor und liegt im Sterben. Und dann rechnet er sein Leben ab, will vor Gott sein Leben abrechnen. Und dann betet er, lieber Gott, ich möchte in Frieden zu dir gehen. Und dann sagt der Herr, du kannst nicht in Frieden zu mir kommen. Und dann sieht er plötzlich 150 Leute, etwa, so, und die zu ihm am Bett stehen, aber da waren nur seine Frau und seine Familie im Zimmer, so hat er die Geschichte bei uns erzählt, auch hier in Berlin. Und dann sieht er diese Leute, du musst dich versöhnen mit diesen Leuten, als Pastor, wie viele Probleme hast du gehabt mit diesen Menschen, die haben die Probleme gemacht, aber du musst dich mit ihnen versöhnen, denn in der Ewigkeit wollt ihr alle zusammen bei mir sein, und so weiter. Und dann sagt er seiner Frau, Weible, hol mir Papier und dann schreibt diese Namen an, auf und ruft diese Menschen her. Ich brauche Versöhnung. Und dann hat er die Leute eingeladen zu sich. Ja, eigentlich sollten wir uns bei dir entschuldigen. Nein, sagte er, ich entschuldige mich bei euch. Egal, was da gewesen ist. Und da wurde die Brücke der Versöhnung gebaut. Und so brach die Erweckung oder den Zulus in Afrika aus. Und Gott hat auch in seine, da hat eine Klinik gebaut, ein Gebetshaus gebaut zuerst und dann eine Klinik gebaut. Und in dieser Klinik war eine Bedingung, die Leute, egal was sie kamen, also Unfälle wurden anders behandelt in dieser Klinik als alle anderen Krankheiten, Leiden, Depressionen und so weiter. Das wurde anders behandelt. Da mussten sie zuerst mal durchbeten. Und da gab es in der Kapelle dort, da wurde durchgebetet und die Leute sollten Frieden mit Gott machen. Und dann brauchen sie nicht mehr das Krankenhaus. Und die meisten sind nicht mehr ins Krankenhaus gekommen, die vorher ins Krankenhaus gehen wollten, weil sie krank waren. Aber weil sie sich versöhnt haben, haben sie Frieden gehabt. Könnt ihr googeln, Erlo Stegen und seine Mission dort unter den Zulus. Das ist ja schon ein alter Mann jetzt inzwischen. Aber trotzdem, Gott wirkt weiter. Ist vielleicht radikal und ja, versöhn dich. Ich muss mich versöhnen. Nicht die anderen müssen sich mit mir versöhnen. Vergib deinen Schuldigen, wie ich dir vergebe, sagt der Herr, wie ich dir vergebe. Wer vergibt, erlebt positive Auswirkungen, erstaunt nur, dass praktisch 3/4 von diesen Kranken gar nicht behandelt werden müssten. Die sind nach Hause gegangen wieder. Nach 3 Wochen Gebetsaufenthalt in diesem Center dort. Du und deine Verletzungen heilen besser, viel besser, selbst wenn sie nicht sofort heilen. Und in der Bibel heißt es in Jakobus 5 über das Gebet des Kranken, ist jemand krank, dann soll der Kranke zuerst mal seine Sünden bekennen. Und das ist ihre Philosophie gewesen vom Ernst Degen damals. Der soll seine Sünden bekennen. Ohne Sündenbekenntnis und ohne Vergebung gibt es keine Heilung. Und dann wird das Gebet des Glaubens dem Kranken helfen und den Kranken aufrichten. Und es wird besser mit ihm werden. Auch wenn es Verletzung ist, ja, da schreist nicht mehr, da schimpfst nicht mehr, da regst dich nicht mehr auf. Das Negativ hat keine Nahrung. Und ich sage dir eines, das habe ich schon so oft in meinem Dienst erlebt. Wir haben mit Billy Smith schon jahrelang Heilungsgottesdienste gemacht. Wenn du dem Krebs, den Tumoren, den ganzen Krankheiten keine Nahrung mehr gibst, das ist vertrocknet und hungert aus. Und dann sagst du, ich weiß gar nicht warum, aber mit mir ist es besser geworden. Mit dir wird es besser werden, wenn du dein Leben aufräumst. Wenn die Verletzungen nicht geheilt werden, verletzen nachher noch andere dabei. Das bringt nichts. Verstehst du, erst müssen deine Verletzungen geheilt werden. Wenn man nicht vergibt, arbeitet das Gift weiter im Körper. Die Tumore gedeihen weiter. Der Krebs frisst sich weiter, streut im ganzen Körper. Dann nützt Chemotherapie nicht. Das kannst du alles auf den Mond schießen, in aller Liebe. Vergebung ist es. Die meisten Leute, geh mal durch und frag die Leute, ob sie vergeben haben. Haben sie schon allen Leuten vergeben? Du bist vielleicht betrogen worden, über den Tisch gezogen worden. Vergib das und friss nicht in dir selber alles rein. Vergebung fördert deine Gesundheit. Egal, da haben diese negativen Folgen kein Futter mehr. Dein Blutdruck sinkt. Entzündungen heilen schneller. Wenn man nicht vergibt, halten die Schmerzen und die Wunden weiter fest, fressen sich noch weiter im Körper und es wird nicht besser. Vergebung ist der Schlüssel, Brüder und Schwestern, zu einem glücklichen Leben, zu gesegneten Beziehungen. Da gelingt alles, da klappt alles. Fang an zu vergeben. Vergebung ist wichtig für psychische Gesundheit, für deine körperliche Gesundheit, beides. Es ist nicht immer leicht zu vergeben. Und das ist ein Prozess. Und dann musst du nicht gleich zu jemand hinrennen, sondern du musst zuerst mal im Geist vergeben, im Herzen vergeben. Das Wunder passiert in dir selbst und nirgendwo anders. In dir selbst. Vergib. Die Vorteile der Vergebung, die könnte ich noch stundenlang hier auflisten, aber ich will nur Mut machen. Fang an zu vergeben. Lass los, die du gebunden hältst. Faste nicht so viel und bete nicht so viel, das wird dir nicht bringen. Lass zuerst mal die los, die du gebunden hältst. Und du wirst sehen, was plötzlich geschieht, da wirst du erstaunt. Plötzlich dein Körper reagiert, schreit nicht mehr um Hilfe und um Rache. Vergebung ist gut für deine Gesundheit, für unser Herz, für den Motor unseres Lebens. Vergib und du baust den Stress ab. Fang an zu vergeben, wo du nur kannst. Und dann wunderst dich und sagst, sowas habe ich noch nie gesehen. So wie der Herr Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann erst steh auf und nimm dein Bett und geh nach Hause. Die Vorteile der Vergebung, ja, die sind so mächtig und so stark. Ich könnte eine extra Prediger darüber halten. Fang an zu vergeben, da wo du bist. Löse dich von der Bitterkeit, vom Groll, vom Zorn. Ich habe euch, glaube ich, am Mittwoch gesagt, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Verstehst du? Die meisten Leute fressen sich selber auf. Sind selber ihre eigenen Kannibale. Vergebung ist gut für deine Gesundheit, für dein Herz. Vergebung ist für deine geistige Gesundheit unerlässlich. Wenn du vergibst, brauchst du weniger Medikamente oder gar keine Medikamente mehr. Dann kannst du alle Medikamente im Müll schmeißen, kannst besser schlafen, bist nicht so müde, bewältigst deine Konflikte. Fang an zu vergeben, da wo du bist. Vergib deinen Mann, deiner Frau, deinen Kindern, der Gemeinde, vergib deinen Eltern. Und vergib vor allem auch deiner Mutter, auch wenn sie schon tot ist. Da ist noch so viel Arbeit, noch so viel Land einzunehmen. Vergebung hilft, sich besser auf andere zu beziehen. Und es hilft, andere besser zu verstehen. Also plötzlich positive Gedanken, ist dein Kopf frei für alles andere, den Herrn zu loben, zu danken. Ja, du kannst dich besser entwickeln. Vergebung ist eine Voraussetzung für deine Wiederherstellung. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was ist leichter? Sündenvergebung oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Wenn wir vergeben, befreien wir uns ja, von unserer Knechtschaft, von den Folterknechten. In der Bibel heißt es ja, wer nicht vergibt, du kennst ja diese Geschichte, da hatte der Herr dem einen Schuldherr vergeben, unheimlich viel vergeben. Und da kommt so ein altes Weible hier, der hat ein paar Groschen Schuld gehabt, bitte, ich bezahle es nächsten Monat, wenn ich die Rente kriege, ich bezahle es und so weiter. Und er sagt, nein, bezahl es jetzt sofort, das, was du mir schuldest. Und das hört der Großgrundbesitzer. Und dann sagt er, du Schalk, sei verflucht. Du Schalk, das ist etwas, wo man flucht. Du Schalk, du zahlst mir alles zurück und du kommst nicht aus der Unterwelt, aus der Folterkammer raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Und so viele Christen, vor allem nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt, nach der Taufe, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nachdem sie vielleicht eine Heilung erlebt haben, kommen nach 3-4 Wochen wieder zurück und es wird schlimmer als vorher. Und dann man fragt sich, was ist da los? Diese Leute sind wieder bei den Folterknechten. Dann wird die Schraubzwinge immer mehr geschraubt, bis du vergibst. Vergibst du? Lässt du es los? Wie ist das? Vergib. Vergebung bringt verändert deine Gefühle, deine Verhaltensweise, du entwickelst dich anders. Vergebung ist eine Erneuerung des inneren Menschen. Und da staunst du, Tante, mit dir ist was passiert. Verstehst du? Du bist nicht mehr so bitter, so grantig, so ärgerlich, so gestresst. Wenn wir vergeben, befreien wir uns von unserer Knechtschaft, wo wir Knechte geworden sind, was auch immer ist. Wenn du vergibst, da ist in deinem Leben so vieles anders plötzlich. Plötzlich denkst du anders, fühlst du anders und den Schmerz, du spürst keinen Schmerz mehr. Du weißt, es kriegt kein Futter mehr. Dieser Schmerz, egal was es ist. Josef wurde erst gesegnet, dieser Josef, Patriarch Josef, der verkauft wurde in Ägypten, der wurde erst gesegnet, als er alles vergessen hat, von allem sich gelöst hat. Dann ist er auf den Thron der Pharaonen gekommen, aber Gott hat ihn gelassen, alles zu vergeben und zu vergessen, was seine Brüder, seine 10 Brüder an ihm angetan haben, hat er vergeben. Dieses ganze Verbrechen, meine Brüder haben mich verkauft als Sklaven nach Ägypten, pfui Teufel, verstehst du? Und das wollen fromme Männer sein. Aber er hat es vergeben, als sie dann kamen. Du siehst ja, das ging nicht von heute auf morgen. Der hat sie ein paar Mal kommen lassen. Und dieser ganze Kampf, dieser ganze Prozess, Vergebung ist ein Prozess. Beim Josef gewesen, erstes Jahr, zweites Jahr, und er wusste, das wird noch 7 Jahre dauern, diese Hungersnot, die wird noch kommen. Wir sind Männer, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verbrecher sind das gewesen. Ihren eigenen Bruder haben sie ausgeliefert, ans Messer geliefert. Aber Josef hat es vergeben. Plötzlich hat er angefangen zu weinen, sie in den Arm genommen, sie gedrückt. Ich bin euer Josef. Was glaubst du, was für ein Schock muss das gewesen sein für die Kerle da? Söhne eines redlichen Mannes. Ja, aber er hat es vergeben, er hat es nicht mehr nachgetragen. Und als er das vergeben hat, hat Gott ihm seine Schuld auch vergeben. Und alles, was da passiert ist durch dieses ganze Vergehen, wir leben nicht mehr mit Vorwürfen und hadern nicht mehr mit dem Schicksal, wenn wir vergeben. Wir sind ruhig. Der Herr hat vergeben und er wusste, die werden kommen. Die Hungersnot ist so groß in der Welt. Die werden gekrochen kommen. Wer vergibt, der wird doppelt gesegnet. Fang an zu vergeben. Der Hiob muss sogar seinen frommen Freunden vergeben, die ihn so kritisiert haben. Du musst anfangen, den Menschen zu vergeben, die dich kritisiert haben und dir alles Mögliche erzählt haben. Du glaubst nicht richtig, du betest nicht richtig, du singst nicht richtig, du verstehst die göttliche Liebe nicht richtig. Und der Hiob hat angefangen, für seine Freunde zu beten. Und das ist Vergebung. Und als er anfing, für seine Freunde zu beten, hat Gott sein Schicksal gewendet. So steht es in meiner Bibel. Fang an, für deine Widersacher, Feinde, die sind keine Feinde, das sind eigentlich, sollten deine Freunde sein, aber die sind nicht deine Freunde. Du musst für sie beten und so weiter. Vergib. Durch die Vergebung ist der Gelähmte geheilt. Und das Wunder wird sichtbar. Der kann wieder laufen, der kann wieder auf die Beine stehen. Gott hat etwas gewirkt in ihm. Durch die Vergebung ist das Übel beseitigt. Der Segen Gottes kann wieder fließen. Der Kanal ist frei, da ist keine Blockade mehr da. Durch die Vergebung kann sich der Lebensstrom, die Energie sich entfalten. Und er nimmt diese Vergebung ohne Widerspruch an, bekennt seine Schuld und sagt, ja, ich habe das und das falsch gemacht. Der Herr Jesus, er macht keine Seelenstriptease, aber er will wissen, fühlst du dich schuldig? Vergib. Unser Heil liegt in der Vergebung. Unsere Heilung liegt in der Vergebung. Unser Segen liegt in der Vergebung. Du kannst denken, was du willst. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken. Aber die sollten ja nicht festhalten. Lass los, die du gebunden hast. Löse dich von deinem Bruder und deiner Schwester, die du nicht magst, die vielleicht bevorzugt wurde ihr ganzes Leben lang und du warst so schwarze Schaf in der Familie. Löse dich davon. Von der falschen Vorurteilen, Vorstellungen, von den ganzen Illusionen, von den ganzen Hirngespinsten, was der Teufel in deinem Leben so gepflanzt hat und großgezogen hat. Löse dich von diesen ganzen ungöttlichen Träumen, den ganzen blöden Stimmen, was du immer wieder gehört hast. Am Schluss bist du schizophren. Löse dich und sag, ich vergebe. Ich vergebe, ich trage niemand mehr was nach. Lieber Gott, hilf mir. Hilf mir, dass ich über meinen Schatten springen kann. Das kannst du von selber nicht. Ohne der Hilfe des Heiligen Geistes kannst du nicht über deinen Schatten springen. Ja. Löse dich auch von den falschen Bibelvorstellungen, was du da hast, Bibelverständnis, ich habe gedacht und so weiter, und es ist nichts passiert. Sogar Gott musst du vergeben. Sogar dem lieben Gott musst du vergeben, weil er nicht alles so gemacht hat, wie du das wolltest. Ja, oder erträumt hast. Löse dich von den ganzen Verstrickungen. Gott will, dass du rauskommst und du wirst merken, wenn du sogar Gott vergibst, und ich gehe noch eine Stufe weiter. Weißt du, du bist vielleicht böse auf mich, wirst mir auch nicht mehr spenden und mir, was weiß ich, nicht mehr zu mir kommen. Aber ich möchte die Wahrheit sagen, du musst auch dem Teufel vergeben. Das ist der Spitzbub, dieser Belzebub. Aber du musst vergeben, dass er dich da gefoltert hat, dass er dich gequält hat, dass er dir so zugesetzt hat, dass er Dienst nach Vorschrift bei dir gemacht hat. Ich vergebe allen, den Bösen wie den Guten, den Lieben wie den Netten und den Hässlichen. Ich vergebe. Und dieses musst du einfach immer wieder sagen. Ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Wenn du das nicht machst, wirst du nicht gesund. Nimm dann seine Liebe an, so wie dieser Gelähmte hier. Er sagte, danke Jesus, du hast mir die Schuld vergeben. Und dann sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ist alles in Ordnung? Ist es passiert? Vorher wird nichts passieren. Ohne Vergebung wird nichts passieren. Das kann ich dir schriftlich geben. Erst wenn du loslässt, wirst du Unglaubliches erleben. Gottes Kraft wirkt, wenn du loslässt. Ja, wenn du zu den Füßen Jesu sitzt, da, wie dieser Gelähmte, wenn du so weit gekommen bist, in der Gegenwart Jesu, ich vergebe dir, Herr, und ich vergebe den Menschen, ich vergebe auch denen, die mich getragen haben, die mich da von oben runtergelassen haben. Bis zu deinen Füßen. Du musst dieses Bild dir mal vorstellen. Fang an, so ein bisschen meditieren und nachzudenken darüber. Wenn du dich von deinen Trägern löst, von deinen Helfern, von deinen Beratern und Fürbittern und so weiter, ich vergebe, die haben für mich gebetet, aber die haben mir nicht geholfen. Bei diesem Mann hier, bei diesem Gelähmten, die haben ihn wenigstens bis zu Jesus getragen. Aber vergib den ganzen Quatsch, wie bei der Hiob hier. Vergib ihnen, lass es, Herr. Oh, ich trage ihnen nichts nach. Was soll ich ihnen nachtragen? Es wird sowieso nicht anders und nicht besser. Wie lange willst du auf dieser Bahre liegen? Und getragen werden, bedient werden. Der Kerl hat 4 Leute beschäftigt. Du siehst, was so ein Kranker beschäftigen kann. Weißt du, ein ganzes Krankenhaus. Damals war das noch nicht mal so, aber der hat 4 Leute mindestens beschäftigt. Sei nicht so herzlos, was ich jetzt hier dir sage. Weißt du, krieche und krabble nicht weiter, sondern versuch zu Jesus zu kommen und sag, Herr, ich will dich erleben. Bring mich zu Jesus, bring mich zu Jesus. Und wenn ich nicht auf alle 4 hinkomme, dann lass mich vom Dach runter. Wie auch immer, wie die Geschichte war. Ich will nicht mehr euch zur Last fallen. Vergibt mir, dass ich euch zur Last gefallen bin. Vielleicht musst du auch da um Vergebung bitten. Ich bin dem zur Last gefallen und jenem zur Last gefallen und diesem zur Last gefallen. Leg dich zu den Füßen Jesu, da wo du bist. Geh auf deine Knie. Und so weiter, das sind die meisten nicht mehr gewöhnt. Und der Teufel hat die vielen Leute entwöhnt. Geh lieber zum Arzt, zur Apotheke und so weiter. Aber geh in die Knie, bet vor Gott, beug dich vor dem Herrn. Du gehörst mitten in dem Raum, so wie dieser Lahme hier, in der Gegenwart Jesu, egal wenn die Pharisäer da die mit der Nase rümpfen. Und ja, das, was du erlebst, das ist für dich wichtig. Du musst innen drin geheilt werden. Und wenn du innen drin geheilt wirst, wirst du auch außen rum geheilt werden und es wird mit deinem Leben gut. Diese Geschichte kannst du nachlesen. Und da sagt Jesus, was für Gedanken habt ihr in eurem Herzen? Weißt du, der Herr Jesus sieht auf den Herzen. Was ist leichter, die Sünden zu vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Für den Herrn Jesus ist beides gleich. Leichter ist zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, Und da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir Unglaubliches gesehen. Wenn du eine ganze Sache mit Jesus machst, das möchte ich noch ganz kurz gesagt haben, dann fängst du an zu staunen, dann bist du im Überraschungsclub, dann beginnt das Abenteuer deines Lebens, dann erlebst du Unglaubliches, du bekommst Erleuchtung, da beginnst du zu jubeln, zu jauchzen, zu jodeln und zu jubilieren, so wie dieser eine an der Tempelstür, als er geheilt wurde, der sprang und hüpfte und pries Gott und 5.000 Menschen bekehren sich. Wer das richtig erlebt? In Psalm 67, Vers 5, Lob singet Gott, bringt seinem Namen ein Loblied, bereitet den Bahn, der heraufzieht über den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Der Herr ist, sein Name frohlocket vor seinem Angesicht. Fang an, Gott zu loben und zu preisen. Fang an, richtig zu glauben. Und richtig zu glauben ist eine ganze Sache, konsequent mit dem Herrn zu machen. Geh nach Hause und lass dich vom Heiligen Geist motivieren. Was sollte ich noch tun? Was ist noch dran? Was habe ich noch nicht getan? Wer glaubt, der kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Weißt du, was der Herr Jesus dem einen und dem anderen was sagt? Da beginnt das Wunderleben und wir gehen mutig und unerschrocken voran. Wer glaubt, der hat was in der Hand, was die anderen nicht haben. Du bist erstaunt, wie gut ist doch der Herr, wie gut ist doch der Herr. Wer glaubt, ist kein Knecht mehr dieser Welt, ist frei, frisch und fröhlich, sorgenfrei, gesund, hat ein gutes Gefühl. Wer glaubt? Aber das muss gemacht werden. Das muss vom Heiligen Geist gewirkt werden. Weißt du, wer glaubt, der löst seine Probleme. Und die werden innen drin im Herzen gelöst. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31, wenn du in meinem Wort bleibst, bist du in der Tat mein Jünger. Und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Frei von was? Von den Dingen, die dich binden, die dich blockieren, die dich aufhalten. Wir Berliner wissen, was die Berliner Blockade ist, als dann die Russen uns eingezäunt haben hier in Berlin und dass dann die Amerikaner diese Blockade durchbrochen haben. Die Luftbrücke, das war damals ein Phänomen, ein ganzes Jahr lang wurden wir beliefert von der Luft aus. Umgehe die Hindernisse, besiege diese Hindernisse, diese Blockaden, die dich so blockieren. Und das ist die Sünde, die Schuld, die irgendwo passiert ist. Heute geht es um Blockaden. Komm raus aus der Dunkelheit, aus der Belagerung, aus deiner Blockade, wo du drin steckst. Viele Krankheiten entstehen durch Blockaden, wie Depression, Schlaganfälle, Krebserkrankungen. Da kommt das Ganze nicht durch, was nötig ist. Die ganzen Geschwüre, die Zysten, Blindheit und Blutdruck, Hochdruck und Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen. Ach, was weiß ich, für welche Störungen es auch ist. Also fang an, diese Blockaden zu durchbrechen. Hieb die Hände hoch. Sag, Herr, ich ergib mich. Ich bin hier, ich kann nicht weiter. Ich kann nicht. Hilf mir. Fang an, neu zu denken. Dich neu zu programmieren. Fang an, auf die Stimme Gottes einzugehen und die Stimme Gottes wahrzunehmen. Fang an, dich neu zu orientieren, was das auch immer sein mag. Mit dem Herzen. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, auf die Menschen zuzugehen. Großzügig und schau die Menschen an mit den Augen Gottes. Jeder einzelne Mensch ist eine wandelnde Ewigkeit. Jeder Mensch hat eine Seele. Jeder Mensch, ob er weiß ist oder schwarz ist oder gelb, jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Durchbrich diesen Stau in deinem Leben. Fang an zu staunen. Die Blockade ist weg. Ach, ich sehe in jedem einen Heiligen. Ich könnte noch morgen früh predigen. Aber ihr habt nicht so viel Zeit oder ihr wollt auch noch nach Hause kommen und denkt dran, morgen müsst ihr die Uhr umstellen. Nicht morgen, am Sonntag. Uhr umstellen. Na, verstehst du, durchbrich die Blockaden, den Stau in deinem Leben, bestimmte Dinge, die du nicht verdaut hast. Ja, was du als negativ betrachtest und siehst, das hat mich zu Boden gehauen. Blockaden entstehen, wenn wir bestimmte Dinge nicht verarbeitet haben, bestimmte Wahrheiten nicht wahrhaben wollen oder bestimmte Wahrheit denn nicht zulassen in unserem Leben. Nein, das ist bei mir nicht so. Nein, 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 nein. Lass die Wahrheit zu. Die Wahrheit ist, was dich frei macht. Deine Körperzellen brauchen die Kraft Gottes. Sie leben von der Liebe Gottes. Du brauchst ein Ventil, wo du es abgeben kannst, wo dein Herz ausschütten darfst und so weiter und die Altlasten entsorgt werden. Du brauchst sowas, was. Und du wirst staunen, wenn deine Kanäle nicht mehr blockiert sind, was dann passiert. Ich will nur sagen, Asthma zum Beispiel entsteht durch Enge. Der Geist ist blockiert. Asthma ist ein geistliches Problem, da nützt du, dein Spray nützt nicht viel. Du brauchst geistliche Lösung hier, geistliche Heilung, dass du aus der Enge rauskommst, aus der Engherzigkeit, aus der Verklemmung. Und Asthma ist Mangel am Geist, am Sauerstoff. Satan blockiert unsere Eingänge wie hier bei dem Namen. Entweder du bist taub, du bist blind, du bist stumm oder bist gelähmt. Und erst als das Problem beseitigt wurde, ging er und sprang und lief nach Hause. Es fängt an bei den Menschen, wenn er anfängt aufzuräumen. Blockaden sind Vorenthaltungen, Verweigerungen, was es auch immer sein gewesen ist. Vielleicht hat man dir verweigert, dass du als Mädchen keine Abitur machen durftest oder diesen und jenen Beruf nicht lernen durftest. Man hat dir verweigert. Vergib den Leuten. Nimm dein Leben jetzt an, so wie es ist, und mach mit der Hilfe Gottes was anderes. Der Geist der Festlegung ist, was die Blockaden verursacht. So umklammern dich dein Stolz, deine Eitelkeit, dein Kastendenken. Wir sind nicht in Indien, aber wir haben auch hier Kastendenken, diese Vereinnahmung. Mir nicht, wir nicht, aber die anderen. Blockaden sind wie kleine Sandkörner. Die Kleinigkeiten, die uns blockieren, die Kleinigkeiten. Deshalb, du wirst staunen, wenn du mit diesen Kleinigkeiten anfängst aufzuräumen, dann wirst du Wunder Gottes erleben. Und ich danke dem Vater, dass der himmlische Vater uns hilft, dass wir anfangen, diese Blockaden aufzuräumen. Die ganze Engstirnigkeit, was wir in unserem Leben haben. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir Jesus haben. Jesus hat uns berufen zur Freiheit. Zur Freiheit von all diesen Blockaden, Verklemmungen und so weiter. Das, was uns lähmt und blockiert und traurig macht. Jesus, zerbricht das fremde Joch, das uns noch irgendwo festhält in unserem Leben. Zerbrich du, denn du bist der Heiler und der große Befreier. Erfüll unser Leben mit Leben. Lieber Heiland, ich möchte dich ganz herzlich bitten, Herr, in meiner Welt, da wo ich lebe oder wo wir als leben, dass wir diese Wunder Gottes erleben und erfahren als einen großen Helfer. Jesus, ich segne jetzt alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, weit und nah, egal, befreie du sie. Befreie sie von all diesen Blockaden in ihrem Leben. Und dass sie staunen, wie dieser Gelähmte und wie diese Menschen dort in Kapernaum. Sowas haben wir noch nie gesehen in Israel. Lieber Heiland, du wirst uns unfassbare Dinge schenken und offenbaren. Amen.